Und wir kommen zum zweiten Punkt des heutigen Abends, von der Gründung der Rettungsgesellschaft zum heutigen Rettungswesen. Und ich darf die erste Referentin vorstellen, Frau Dr. Daniela Angetta, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung Österreichisches Biografisches Lexikon. Frau Angetta ist seit vielen, vielen Jahren auch in der Medizingeschichte tätig. Sie war auch an der Konzeption des heutigen Abends sehr beteiligt und hat auch sehr zahlreiche Publikationen zur Medizingeschichte vorgelegt. Wissenschaftsbuch des Jahres 2022. Ja, und heute spricht sie über den Ringtheaterbrand, ein Impuls für die Gründung der Wiener Rettung. Bitte.
Ja, lieber Hermann, vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich verkörper jetzt sozusagen den dritten Teil der Historiker mit einem kleinen Fuß vielleicht auch in der Medizin, weil ich seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit meiner Diplomarbeit, mich mit medizinhistorischen und militär-sanitätsdienstlichen Themen befasse und außerdem praktizierende Notfallsanitäterin seit vielen Jahren beim Roten Kreuz bin. Heute Abend, wir sprechen vom 8. Dezember 1881, hat sich in unserer Stadt eine der grauenvollsten Brandkatastrophen, welche seit Menschengedenken erlebt wurden, ereignet. Im Ringtheater ist kurz vor 7 Uhr ein Feuer ausgebrochen und während die Flammen das Haus verzehrten, hauchten Hunderte von Menschen, welche sich nicht mehr aus dem Theater retten konnten, ihr Leben aus. So schrieb die Neue Freie Presse am 9. Dezember 1881. Das Feuer war ausgebrochen kurz vor der Vorstellungsbeginn der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach, als die Gasbeleuchtung entzündet wurde. Und aufgrund eines Versagens der elektropneumatischen Zündverrichtung strömte Gas aus und explodierte beim darauffolgenden Zündversuch. Das Feuer breitete sich rasch über den Bühnenbereich in den Zuschauerraum aus, der eben bereits gut gefüllt war. Das Personal flüchtete nach vergeblichen Löschversuchen durch eine Hintertüre. Durch genau dieses Öffnen dieser Türe kam es jedoch zu einem plötzlichen Überangebot an Sauerstoff und der Bühnenvorhang fing Feuer. Während es dem Großteil der Schauspielerinnen und Schauspieler, der Chormitglieder sowie der Bühnenarbeiter noch gelang, den Flammen zu entkommen, war der Zuschauerraum rasch völlig verraucht, dadurch die Sicht erheblich eingeschränkt und Massenpanik brach aus. Architektonische und sicherheitstechnische Mängel erschwerten den Zuschauern obendrein die Flucht. Die Notausgänge ließen sich nur nach innen öffnen und waren nicht ausreichend gekennzeichnet. Die Notbeleuchtung funktionierte überhaupt nicht, ebenso wenig wie die im Theater installierte Löschwasservorrichtung, insbesondere weil aufgrund eines Defekts 2 Tage zuvor die Wasserzufuhr abgesperrt worden war, die theatereigenen Wassertanks damit nicht ausreichend gefüllt waren und der Theaterrektor über diesen Missstand gleich gar nicht einmal informiert wurde. Die Feuerwehr wurde zwar etwa 10 Minuten nach Ausbruch des Brandes alarmiert, traf jedoch mit viel zu wenig Mann und viel zu wenig technischem Gerät ein. Es standen nur ein Sprungtuch, eine Dampfspritze und ein paar Rettungsleitern zur Verfügung. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Feuerwehr mit der Menschenrettung völlig überfordert war, von einer medizinischen Notfallversorgung ganz zu schweigen. Die Menschenrettung selbst erfolgte prima durch Freiwillige, die vielfach durch die Schreie von aufgebrachten Wienerinnen und Wienern, die in der Stadt die Schreckensmeldung von dem Brand verkündeten, angelockt kamen und sich beherzt in diesen verrauchten Zuschauerraum stürzten. Einer davon war der Jurist Eduard Graf Lamessan-Salins, der dann bei der Gründung der Freiwilligen Rettungsgesellschaft noch eine wichtige Rolle spielen wird. Aufgrund der eingegangenen Meldungen, es handelt sich um einen Dachbrand, kam es zunächst auch zu einem Fehlverhalten bei der Brandbekämpfung. Im Übrigen waren aus dem Zuschauerraum bald keine Hilferufe mehr zu hören, da die Betroffenen aufgrund der erlittenen Verletzungen und Rauchgasvergiftungen das Bewusstsein verloren hatten bzw. bereits ums Leben gekommen waren oder bei Fluchtversuchen von anderen Theaterbesuchern zu Tode getrampelt worden waren. Der damalige Polizeipräsident Anton Landsteiner ließ sich folgedessen zu dem Irrglauben verleiten, der Zuschauerraum wäre geräumt und vermeldete an Herzog Albrecht fälschlicherweise alles gerettet. Die offizielle Bilanz 386 Tote, es gibt aber auch Quellen, die von über 1000 Toten sprechen. Einige der Brandopfer, die identifiziert wurden, sind am Zentralfriedhof in einem offiziellen Ehrengrab bestattet worden. Andere kamen in die historische Sammlung des Instituts für Gerichtsmedizin. Ganz kurz, wie sah nun das Rettungswesen damals in Wien aus? 1769 erließ Maria Therese ein Patent mit Instruktionen für lebensrettende Maßnahmen und stiftete Prämien für Lebensretter. Gerhard von Swieten, ihr Leibarzt, initiierte einen Unterricht für jedermann, wie die scheinbar ertrunkenen, erhängten oder erstickten Menschen beim Leben zu erhalten seien. Mit der Grund war, dafür war die damals unter der Bevölkerung weit verbreitete Angst, lebendig begraben zu werden. Inspiriert zu der Idee, die Bevölkerung zu schulen, wurde van Swieten von Claudius Nordwig, der in Amsterdam 1767 eine öffentliche Gesellschaft zur Rettung der Ertrinkenden gegründet hatte. Und diese hatte generell in Europa große Vorbildwirkung und gilt quasi als die erste Wasserrettungsstation auf dem europäischen Festland. Im 1770 erlassenen Sanitätsnormativ waren dann Instruktionen für Wundärzte hinsichtlich Erster-Hilfe-Maßnahmen und Lebensrettung erhalten und weitere Anleitungen zur Lebensrettung, speziell für die Landbevölkerung, erschienen als Ratgeber, wie etwa 1786 von dem Mediziner Johann Michael Schosolan, gründlicher Unterricht für das Landvolk, wie und auf was Weise jedermann seinen Ertrunkenen, Erhängten, Erstickten, Erfrorenen, von Hitze verschmachteten und vom Blitz berührten, unglücklichen Nebenmenschen Hilfe leisten, der Retter aber für sein eigenes Leben sich selbst sicherstellen sollte. Also damals wurde auch sozusagen der Selbstschutz bereits angesprochen. 1803 wurde die erste Rettungsanstalt durch den Sanitätsreferenten Josef Pascal von Ferro gegründet. Sie widmete sich der Vorbereitung zur Hilfeleistung, der Hilfeleistung selbst sowohl und auch, also als auch der Entschädigung und Belohnung der Helfer. Und neben Ärzten, Wundärzten und deren Lehrlingen sollten damals vor allem Fischer und Schiffsmannschaften geschult werden, letztere vor allem, wie sie Ertrunkene oder beinahe Ertrunkene aus dem Wasser retten könnten. Darüber hinaus wurden die Ordinationszimmer der Wundärzte, weiters Badehäuser, Wirtshäuser oder wenn sonst keine anderen geeigneten Möglichkeiten zur Verfügung standen, einfach Hausmeisterwohnungen bzw. Wohnungen im Erdgeschoss zur Aufnahme von Patientinnen und Patienten bestimmt, die auf der Straße aufgefunden wurden und sofortige sanitätsdienstliche sowie medizinische Hilfe oder Schutz vor Unterkühlung benötigten. Die notwendigen Gerätschaften und Medikamente waren in transportablen Notkästen vorbereitet, die an fixen Standorten in Wien und den angrenzenden Bezirken verteilt waren. Zusätzlich waren Tafeln mit den wichtigsten Tipps zur Hilfeleistung angebracht und bei einem Einsatz wurde neben dem Arzt immer auch die Polizei mitverständigt, die angehalten war, die Mediziner bei all ihren Verrichtungen zu unterstützen bzw. wenn sie vor dem Arzt anwesend waren, selbst mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beginnen. Darüber hinaus hielt der Vorstand der Lehrkanzel für Staatsarzneikunde an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien eine populäre Vorlesung über die rettungstechnischen Maßnahmen bei Reanimationspflichtigen. Von Ferros Rettungsanstalt bestand de facto nur bis 1809, offiziell aufgelöst wurde sie 1830. Ab 1830 errichtete man dann in Wien sogenannte chirurgische Offizien als Rettungsstellen, die mit einem chirurgischen Hilfen besetzt sein sollten, was allerdings aufgrund von Personalproblemen nicht immer tatsächlich der Fall war und außerdem monierte man, dass diese Gehilfen teilweise sehr schlecht ausgebildet waren. Kaiser Franz I. ließ in Wien dann Rettungskästen mit Medikamenten, chirurgischem Besteck und Anleitungen zur Hilfeleistung aufstellen und auch heute gibt es zumindest diese Defibrillator-Türme, falls Sie die schon einmal in Wien gesehen haben. 1867 entstand dann der erste Wiener Rettungsverein zur Abwendung der plötzlichen Gefahr und Rettung des Lebens von Menschen. Ein Jahr später wurde der erste Wiener Lebensrettungsverein gegründet und 1869 übertrug Kaiser Franz Josef I. die Verantwortung für die Offizien der Sicherheitswache. 1876 wurde dann noch die Hilfreiche Hand als erste Wiener Lebensrettungsgesellschaft gegründet. Sie sehen also schon, diverse Bemühungen waren vorhanden, aber von einem strikt durchorganisierten Rettungswesen war man weit entfernt. Die Realität sah eher so aus, dass der Rettungs- und Krankentransport lange Zeit praktisch der Eigeninitiative im jeweiligen Einzelfall überlassen war und man als Patient Glück hatte, wenn Hilfe kam. Hier wurden nun drei Mediziner, die natürlich auch eng mit der Gesellschaft der Ärzte verbunden waren, aktiv. Jaromir Freiherr von Mundi, Theodor Billroth und Albert Mosettig-Moorhof. Unterstützung erhielten sie vom Polarforscher und Kunstmäzen Johann Nepomuk Graf Wilczek und dem schon erwähnten Eduard Lamessin. Bereits am 9. Dezember 1881, also einem Tag nach der Theaterbrandkatastrophe, beschloss Mundi gemeinsam mit Wilczek und Lamessin eine freiwillige Rettungsgesellschaft zu initiieren. Einen Tag später fand die Vorbereitungssitzung zur Vereinsgründung statt. Das ging so schnell, weil die Idee grundsätzlich nicht neu war. Vor allem Mundi war schon längere Zeit bestrebt, einen Erste-Hilfe- und Sanitätsdienst mit freiwilligen Helfern in Wien zu organisieren. Inspiriert dazu wurde er durch seine als Regimentsarzt erfolgten Erfahrungen im Krankentransportwesen, aber auch in der Errichtung von Lazaretten auf Kriegsschauplätzen sowie durch seine persönliche Bekanntschaft mit Henri Dunant. Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit einer Rettungsgesellschaft deutlich, weil sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Unfälle durch die Industrialisierung und fortschreitende Technisierung sowohl im Haushalt, aber auch an den Arbeitsplätzen und im Verkehrswesen häuften. Auch der Gebrauch von Gas, Petroleum oder Spirituslampen führte vermehrt zu Brandeinsätzen mit Verletzten. Aber wie es in Österreich so oft der Fall ist, es brauchte erst die Katastrophe des Ringtheaterbrands, um die Behörden zu überzeugen. Die Genehmigung der Statuten fand am 10. Jänner 1882 statt. Darin hieß es, dass die Errichtung eigener Rettungsstationen in den verschiedenen Stadt- und Vorstadtbezirken zum Zwecke der ersten Hilfeleistungen bei Unglücksfällen aller Art auf den Gassen und Straßen, in Fabriken, in öffentlichen Gebäuden, Behausigungsorten, bei Festzügen und auf Eisenbahnen etc. angestrebt wird. In diesen Rettungsstationen sollten Ärzte, Sanitätspersonal sowie Träger rund um die Uhr Dienst versehen. An Ausrüstung standen neben elektrisch angetriebenen Krankenwagen, erbaut von der Firma Jakob Lohner Company nach Mundis Plänen, drei an der Zahl, davon also zwei für Infektionskranke mit Zinkblechbeschlagen und ein gut gepolsterter für den Transport von Verletzten und Erkrankten, zur Verfügung, weiters dann Tragen, Verbandsmaterial, Medikamente und ein Instrumentarium. Darüber hinaus gab es auch einen Küchenwagen und eigentlich zwei, einen für ca. 1000 und einen für ca. 300 Portionen, einerseits für die Eigenversorgung der Ärzte und Sanitäter bei Katastrophenfällen und andererseits für die Versorgung mittellos Betroffener. Außerdem erstellte man in der Gesellschaft kostenlose Informationsbroschüren über die wichtigsten Maßnahmen der ersten Hilfeleistung und forderte die Abhaltung von entsprechenden Schulungen. Kaiser Franz Josef I. sicherte die vollste Unterstützung durch Geldmittel und Pferde aus seinen Hofstallungen zu. Der Stützpunkt des Dienstbetriebs wurde zunächst im Palais Wilczek in der Herrengasse Nummer 5 eingerichtet. In der dortigen Kanzlei wurde ein Telefon für die Aufnahme von Einsätzen installiert. Und um die Dienstbesetzung zu gewährleisten, wurde ein Dienstplan stets 4 Monate im Voraus erstellt. Die Mannschaften bestanden aus 3 Sanitätern, wobei der jeweils Älteste immer die leitende Funktion hatte, und 2 in Bereitschaft befindlichen Kollegen, die eben notfalls einspringen konnte, wenn einer der 3 erkrankt oder kurzfristig verhindert war. Die reguläre Dienstzeit betrug 12 Stunden, konnte aber im Bedarfsfall, wenn keine Ablöse vorhanden war, auch auf 24 Stunden ausgeweitet werden. Eine Pause von 30 Minuten zur Aufnahme einer Mahlzeit wurde gewährt, sofern es der Dienstbetrieb zuließ. Bei Dienstantritt erfolgte eine Kontrolle der Gerätschaften und des Inventars und in der einsatzfreien Zeit sollte die Handhabung des technischen Equipments trainiert und gefestigt werden. Also Regelungen und Vorschriften, die in ihren Grundzügen bis heute Gültigkeit haben. Das Sanitätspersonal wollte Mundi aus jungen, adeligen und freiwilligen Bürgern rekrutieren, die den finanziellen Background hatten, unentgeltlich Rettungsdienst zu versehen. Auch im Wiener Vereinswesen, eben in der Gesellschaft der Ärzte, im Wiener Medizinischen Doktorenkollegium, in der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege, in der Gesellschaft für Land- und Forstwirte, im österreichischen Ingenieur- und Architektenverein oder im Club österreichischer Eisenbahnbeamten propagierte er seine Ideen und Ziele. Da seine Werbung aber nicht entsprechend zum Erfolg führte, wandte er sich an Medizinstudenten und veröffentlichte auch einen Aufruf in der Neuen Freien Presse im April 1882, in der er sich an die Wiener Bevölkerung richtete, doch freiwillige Sanitäter zu werden. Theodor Billroth schrieb sich vom Munde dazu angehalten, am 10. März 1882 als beitragendes Mitglied bei der Rettungsgesellschaft ein. Er motivierte vor allem dann seine Studenten zum Beitritt und so gelang es ihm in den frühen 1890er Jahren beispielsweise Julius Tandler für das Rettungswesen zu begeistern. Und Tandler hat durch seine Tätigkeit als Sanitäter vor allem auch viele Einblicke in die sozialen Verhältnisse der Wiener Bevölkerung gewinnen können, die möglicherweise auch bei seinen späteren Reformplänen prägten. Der erste offizielle Krankentransport erfolgte am 24. April 1882. Bis Mai wurden dann 30 Transporte durchgeführt, bis Anfang November mit mittlerweile 12 Fahrzeugen 100 Patienten befördert. Im Vergleich dazu, um sich das ein bisschen vorstellen zu können, werden heute in Wien täglich rund 600 Transporte verzeichnet. Im Mai 1882 zählte die Gesellschaft dann insgesamt 400 Mitglieder, davon aber nur 99 Sanitäter. Im Oktober dann immerhin 118 Personen, die sich für den Sanitätsdienst engagierten. Allerdings wollte keiner von ihnen untertags und nur ein Mitglied Sonntagdienst versehen. Im November, kennen wir heute, gell? Im November 1882 startete eine verpflichtende Ausbildung für Sanitätsmannschaften, geleitet von Albert Mosetti-Moorhof unter dem Titel Erste Hilfe bei Unglücksfällen. Und diese Kurse, die als erste Samaritervorträge in unserem österreichischen Vaterlande bezeichnet wurden, schlossen mit einer Prüfung ab. Dieses Konzept wurde dann später in vielen europäischen Städten wie Prag, Budapest, Lemberg, Krakau, Czernowitz, aber auch in Odessa, St. Petersburg oder Warschau übernommen, um nur einige zu nennen. Für Mundi stand aber auch außer Frage, dass eine freiwillige sanitätsdienstliche und notfallmedizinische Versorgung nicht nur ausgebildete Sanitäter forderte, sondern nur mit Unterstützung durch Ärzte funktionieren kann. Daher fand, wie die Wiener Allgemeine Zeitung berichtete, am 11. November 1882 in Anwesenheit von rund 200 Ärzten aus allen Bezirken Wiens eine Sitzung im Saal der Gesellschaft der Ärzte statt. In dieser ging es konkret darum, die Unterstützung der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft durch Ärzte zu sichern. Die Tagesordnung umfasste folgende Themen. Ganz wichtig natürlich das Honorar der Ärzte. Die Art und Weise der ärztlichen Maßnahmen am Einsatzort sowie die Bildung bzw. Umsetzung eines ärztlichen Permanenzdienstes. Die anwesenden Ärzte erklärten sich rasch zur Unterstützung des Rettungssystems bereit. 120 von ihnen wurden sofort zu Ehrenmitgliedern der Rettungsgesellschaft ernannt und ihr Dienst begann bereits am 1. Dezember 1882. Am 1. Mai 1883, also vor 140 Jahren, wurde am Fleischmarkt 1 die erste Sanitätsstation, bestehend damals noch aus einem bescheidenen Zimmerchen und einem noch kleineren Kabinett, gegründet. Diese Station war jetzt permanent mit 4 Mann und einem Protokollführer besetzt, also die 4 Mann waren alle noch Sanitäter und sie begleiteten den Arzt zum Einsatzort, der im Bedarfsfall alarmiert wurde. Den notärztlichen Dienst teilten sich vor allem Mundi und Mosetti-Moorhof, wobei Mundi praktisch der Mann für alle Fälle war, also im Bedarfsfall übernahm auch die Funktion des Krankenträgers oder Kutschers. Die Depeschen, die an die Rettungsgesellschaft gingen, wurden von der Telegrafengesellschaft weiterhin kostenfrei befördert. Um die Unterbringung der Patienten in den Spitälern möglichst optimal zu gewährleisten, wurden bereits damals dreimal täglich, nämlich um 9 Uhr, um 14 Uhr und um 19 Uhr, getrennt nach weiblichen und männlichen Patienten sowie nach medizinischen und chirurgischen Fällen, die freien Bettenkapazitäten gemeldet. Diese Informationen wurden auch an einer Tafel unter der Einfahrt des Hauses Fleischmarkt 1 für alle Hilfesuchenden deutlich sichtbar angebracht. Das heißt, wenn jemand selbst hinkam und ins Spital fahren wollte, konnte er schauen, wo ein Bett frei war. Im Mai 1885 wurde dann in der Giseler Straße, also heutige Bösendorfer Straße, die zweite Rettungsstation errichtet. Und noch im selben Jahr spendete der Heinrich Bamberger, damals Präsident der Gesellschaft der Ärzte, eine große Geldsumme für diese Rettungsgesellschaft. Diesem Vorbild folgten dann alsbald Hermann Notnagel und Anton Freiherr von Eiselsberg. Letzterer unterstützte vor allem auch in der Schulung von Ersthelfern. Im selben Jahr wurde auch an mehreren Orten in Wien die Tragbare für jedermann angebracht. Im Jahre 1886 entwickelte sich allerdings ein heftiger Streit zwischen der Freiwilligen Rettungsgesellschaft und den Wiener Ärzten, die durch das Wiener Doktorenkollegium vertreten wurden. Das Wiener Doktorenkollegium wehrte sich nämlich gegen eine Stellungnahme der Rettungsgesellschaft, die die Bevölkerung aufrief, bei allen plötzlichen Unglücksfällen aller Art, namentlich Selbstmordversuchen, Verbrennungen, Vergiftungen etc., entweder mittels Boten oder telegrafisch die nächste Rettungsstation zu verständigen, weil ohnehin kein Arzt rasch zur Stelle sei. Begründet wurde von der Rettungsgesellschaft das Fernbleiben des Arztes damit, dass sich dieser nicht durch freiwillig unentgeltlich arbeitende Boten abholen ließ. In Wirklichkeit war das Ziel der Rettungsgesellschaft, die Entbehrlichkeit des Arztes und die Unentbehrlichkeit der freiwilligen Rettungsgesellschaft zu demonstrieren. Die Wiener Ärzteschaft sah klarerweise dadurch ihr Ansehen schwer geschädigt und daraufhin organisierte sie eine permanente Nachtdienstbereitschaft, indem ihre Wohnungen von den dienstbereiten Ärzten durch spezielle Laternen und Inschriften, dass hier ein hilfsbereiter Arzt wohne, gekennzeichnet wurden. Ab dem Jahr 1892 war es dann üblich, dass der in der Nachtdienst habende Arzt in der Sanitätsstation anwesend war, insbesondere aufgrund einer behördlichen Beanstandung der zu geringen Sicherheit der Laternen an den Häusern der Ärzte. Also man monierte, dass diese eine erhöhte Brandgefahr darstellten. Aufgrund der sukzessiven Eingemeindungen der Wiener Vororte stieg die Anzahl der Einsätze aber nun stetig an. 1889 bezog man daher eine größere Rettungsstation am Stubenring 1. 1897 entstand die Rettungszentrale in der Radetzkystraße, wo sich heute noch die Zentrale der MA70 Berufsrettung Wien befindet. Einer, der sich für die Rettungsgesellschaft besonders verdient gemacht hat, war Dr. Leopold Kraus. Vielen Dank noch an die Frau Präsidentin und ihren Gatten für dieses Foto. Er trat 1900 in die Freiwillige Rettungsgesellschaft ein, übernahm dort 1928 die ärztliche Leitung und hat diese buchstäblich bis zu seinem Tod ausgeübt. Er ist nämlich in der Rettungsgesellschaft zusammengebrochen, ist dann noch mit dem Rettungswagen ins Spital transportiert worden, ist aber dann dort seiner Krankheit erlegen. Heute verfügt die Berufsrettung Wien über 12 Rettungsstationen und 6 Standorte für Notarzteinsatzfahrzeuge. Die Besetzung des Notarzthubschraubers Christophorus 9, der vom ÖAMTC betrieben wird und im 3. Bezirk stationiert wird, erfolgt ebenfalls durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA70 Berufsrettung. Und die Versorgung der Bevölkerung ist in enger Kooperation mit den sogenannten 4 für Wien gewährleistet. So dazu zählen das Wiener Rote Kreuz, der Samariterbund, die Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hospitaldienst. Dass der Rettungsdienst nicht stillsteht, sondern stetig an neuen Konzepten zur Verbesserung und Erleichterung der medizinischen Versorgung für alle Patientinnen und Patienten arbeitet, wird Ihnen dann mein Kollege Dr. Bernd Schreiner nahebringen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.